Bremen 2. Mare mit Nicolas Golsch.
Und da beweisen wir heute unseren grünen Daumen. Vom Wachsen und vom Wuchern wollen wir erzählen. Wir schlendern durch frühlingshafte Gärten im und am Meer. Zum Beispiel wird uns der Gartenliebhaber Nikolaus Gelbke mitnehmen in einen der schönsten Küstengärten Europas, den er selbst dann doch eher durch Zufall entdeckt hat.
Man kommt dahin und am Strand, wo man Rhododendron vermutet oder Hortensien, waren plötzlich sukkulente Pflanzen, Palmen, bunte Blumen, völlig absurd.
Ja, absurd. Dann mögen vielleicht manche auch die Idee finden, Algen zu essen. Dabei wird das grüne Gemüse schon längst als regelrechtes Superfood gehandelt und könnte bald unseren Speiseplan revolutionieren.
Es gibt bisher sehr wenige Arten, die genutzt werden, aber das Potenzial der weiteren Nutzung ist unheimlich groß.
Ja, und Algen, die gibt es ja wahrlich genug im Meer. Weniger gut steht es dagegen um die Mangrovenwälder weltweit. Zwar gibt es immer wieder spektakuläre Aufforstungsaktionen, aber leider werden die meisten davon schlicht und einfach falsch geplant, wie wir erfahren werden.
Und das führt dazu, dass weltweit leider nach wie vor ein ganz großer Teil von Mangrovenrestaurationsansätzen einfach falsch geplant ist, falsch durchgeführt wird und damit nicht erfolgreich ist.
Wie wir die Mangrovenwälder mit den Methoden des Gartenbaus retten könnten, wie sie wieder ergrünen könnten, davon werden wir berichten. Wir werden eine durchsichtige Meeresschnecke besuchen, die ihr eigenes Gewächshaus mit sich herumträgt. Und wir berichten über ein Projekt, das den Anbau von Obst und Gemüse auf den Meeresgrund verlegen möchte. Mare Radio lässt es heute also sprießen. Gärten ist unser Thema in den nächsten beiden Stunden hier auf Bremen 2. Schön, dass Sie dabei sind. Da, wo sich der Ärmelkanal und der Atlantik begegnen, wo der Seewind normalerweise ungebremst auf die Küste trifft und wo regelmäßig die salzigen Wellen aufs Land prallen, da würde man ja nicht unbedingt einen Garten Eden erwarten oder vermuten. Und da erscheint es schon fast wie ein Wunder, dass ausgerechnet auf den ansonsten so kargen Scilly-Inseln an der Südwestspitze Cornwalls einer der schönsten Küstengärten in ganz Europa gedeiht, angelegt in den 1830er Jahren vom damaligen Pächter der Insel Augustus Smith. Und einer, der erstmal auch seinen Augen nicht getraut hat, als er diesen Garten zum ersten Mal eher durch Zufall entdeckt hat. Das ist Nikolaus Gelbke, Chefredakteur der Zeitschrift Mare, mit der wir ja auch hier für unser Mare Radio auf Bremen 2 kooperieren. Grüß dich, Nico.
Hallo.
Es war im September 1986, da hast du den Tresco Abbey Garden zum ersten Mal gesehen, zum ersten Mal betreten. Was war das für ein Bild, das sich dir da geboten hat?
Ja, das war in dem Fall wirklich speziell, weil ich war mit ein paar Franzosen dahin gesegelt, von Frankreich rüber.
Ja.
Und wir sind da nachts angekommen, haben Anker geworfen, weil das ein guter Ankerplatz war, wussten gar nicht, wo wir waren. Und sind da morgens an Land gerudert. Und man muss sich das vorstellen, das war ja Anfang September und war jetzt nicht so ein warmer Sommer, sondern eher so ein Frühherbsttag. Und man kommt da hin und ich war plötzlich statt am Strand, wo man Rhododendron vermutet oder Hortensien, waren plötzlich sukkulente Pflanzen, Palmen, bunte Blumen. Es war völlig absurd, bis ich dann entdeckt habe, dass die meisten Pflanzen Schilder hatten. Und da merkte ich, ups, da bin ich wohl irgendwo gelandet, wo vielleicht auch gar nicht hin sollte. Also das war schon sehr beeindruckend, dass die Natur in diesem Garten natürlich nichts mit der Natur zu tun hat, der Umgebung auf den Scilly Islands, sondern dass wirklich sehr schnell und offensichtlich erkennbar ist, dass das ein angelegter Garten ist mit eben tropischen und subtropischen Pflanzen.
Und was macht diesen Tresco Abbey Garden so besonders?
Das macht ihn besonders, dass er, also verschiedene Sachen, das erste, er ist schon sehr alt, er ist schon sehr lange angelegt worden und das heißt, die Pflanzen sind teilweise in enormen Dimensionen und eine enorme Vielfalt ist wahnsinnig gepflegt.
Ja.
Es ist keiner von den Gärten, die man vielleicht im öffentlichen Raum mal sieht und betritt, wo sagt, ach, ist interessant, das hat jetzt ein städtisches Gartenbauamt angelegt, mit, was weiß ich, Akademikern von der Uni unterstützt, sondern das ist leidenschaftlich über Jahrzehnte gewachsen.
Und vor allem ist ja einfach auch die Pflanzenvielfalt enorm in diesem Garten. Der Gründer, der hat sich Pflanzen aus allen botanischen Gärten in ganz England zuschicken lassen, damals die dann angepflanzt und kultiviert. Aber wie kriegt man es denn eigentlich hin in so einem rauen Inselklima, wo sonst ja maximal Ginster und Heide an der Küste wachsen, wirklich so einen prächtigen Garten anzulegen?
Man muss vor allem für Windschutz sorgen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Okay.
Die Temperaturen sinken dort ja selten unter den Gefrierpunkt. Das heißt, es ist eigentlich winterwarm und frostfrei. Das ist das Entscheidendste für solche Pflanzen. Aber der Wind ist ein Problem und hat zuerst Windschutz angelegt, der aber nicht immer funktioniert hat. Es gab mal einen Winter, der hat sehr viel zerstört. Also das ist natürlich, letztlich bleibt ein Restrisiko.
Und damit kennst du dich selber auch aus. Du bist ja selbst bekennender Gartenliebhaber, bist in einem Selbstversorgergarten direkt am Meer in der Toskana aufgewachsen, hattest selber auch lange einen eigenen Garten mit Meerblick in Kiel an der Ostsee, hast jetzt einen Garten am Atlantik. Wie bist du als Gärtner mit diesem Küstenklima umgegangen oder wie gehst du immer noch damit um?
Das sind eigentlich Probleme, die sich auch in Tresco niedergeschlagen haben. Man muss tatsächlich zuallererst mal dafür sorgen, dass der Wind nicht alles kaputt macht. Und das zweite Problem, was damit einhergeht, ist die Salzflut, die Salzlast, die in dem Wind drinsteckt. Das heißt, man muss im Prinzip einen Windschutz haben, der salzresistent ist und windresistent. Das gibt dann aber in der Größenordnung, kommt natürlich nur Bäume in Frage, gibt es ganz wenige Bäume, die das ertragen. Das ist einmal die dauergrüne Grüneiche, die auch im Winter grün ist und ihre Blätter nicht abwirft.
Ja.
Und fast noch geeigneter die Monterey-Zypresse. Das ist ein Baum, wächst komplett windschief, hat teilweise richtig so Formen, dass man fast wie so ein Hut, der schief aufgesetzt ist. Und diese Bäume schützen eigentlich an den Küsten des Atlantiks alle schönen Gärten vor Wind. Die tiefer gelegenen Grüneichen und die höher wachsenden Makrokarpas.
Ich höre jetzt raus, es gibt aber ja eigentlich immer so einen festen oder einen ganz klaren Bauplan für so einen Küstengarten, oder?
Genau, also zuerst hat man mal ein paar Bäume, die den Hauptwind, die Hauptlast abhalten und dann kommen große Hecken aus immergrünen Pflanzen. Das ist dann auch wieder die Grüneiche. Und dann dahinter kann man aber ganz toll, also Oleander pflanzen, obwohl man irgendwie im Norden der Bretagne ist. Man kann wunderbare Rosen pflanzen, die da sehr gut wachsen. Und man hat sehr viele Pflanzen, die sonst im Winter bei uns überhaupt nicht funktionieren.
Welche sind das, wenn du jetzt mal so deine Gärten vergleichst, also am Atlantik, an der Ostsee, was für Pflanzen gedeihen da oder mit welchen ja, scheitert man dann doch eher?
Am Atlantik scheitert man mit allen den Pflanzen, die tatsächlich doch ein bisschen windempfindlich sind und wirklich warme Sonne brauchen und da sehr empfindlich sind. Da habe ich an der Ostseeküste in Kiel zum Beispiel Blauglockenbäume pflanzen können. Das sind Bäume, die blühen blau, bevor sie Blätter haben. Das ist wirklich unglaublich. Da hat man blaue Bäume. Ja. Das ist wirklich knallblau. Die kommen in unserem Breiten kaum vor. Da haben wir wirklich viel überlegt, wo wir die pflanzen. Von drei Bäumen ist auch einer eingegangen, den haben wir nochmal neu gepflanzt. Die sind aber jetzt durchaus seit 12, 13, 14 Jahren, haben die alle Winter überlebt in Kiel. Und eine Catalpa habe ich da auch gepflanzt. Das ist ein Duftbaum. Catalpas werden gemeinhin auch als Beamtenbäume bezeichnet, weil sie als letzte die Blätter bekommen im Frühling und als erste im Herbst die Blätter verlieren. Und dieser Beamtenbaum blüht weißlich und duftet unfassbar. Es ist richtig so wie bei den Linden, aber noch viel stärker. Ein richtiger Duftbaum mit riesigen, großen, grünen Blättern. Den kenne ich sonst nur aus auch mediterranen Inseln.
Und wenn du dir jetzt auf der ganzen Welt einen Standort aussuchen könntest für einen Garten, um da einen Garten neu anzulegen, wo wäre das?
Gute Frage. Vielleicht tatsächlich im Atlantik. Also im Grunde genommen ist das schon sehr vielfältig, was man am Atlantik anpflanzen kann. Wie gesagt, man muss auf den Wind aufpassen. Da habe ich schon viele Verluste gehabt und lerne jedes Jahr dazu.
sagt Nikolaus Gelbke, Pflanzensammler, Gartenliebhaber, nächtlicher Gartenentdecker und ganz nebenbei auch noch Chefredakteur der Zeitschrift Mare. Ganz lieben Dank.
Danke dir.
Bremen 2, Mare Radio, heute mit dem Thema Gärten. Und die Weltbevölkerung, die wächst. Gleichzeitig wird aber die Fläche, auf der wir Lebensmittel anbauen können, immer knapper. Die moderne Landwirtschaft, die steckt längst in der Sackgasse. Pestizide und zu viel Dünger belasten die Umwelt und landen übrigens immer häufiger auch in den Meeren. Wie es ohne all das gehen kann, das untersucht seit ein paar Jahren ein Team von Wissenschaftlern in Italien. Ihr Ziel, das ist es, Obst und Gemüse vom Meeresgrund zu ernten. Komplett ökologisch und ohne Flächenverbrauch an Land. Jan-Christoph Kitzler, der ist für uns abgetaucht zu Gewächshäusern unter dem Meer.
Gianni Fontanesi sagt, er habe das schönste Büro der Welt. Genauer gesagt ist es eine Strandhütte. Norli im Westen der Region Ligurien ist hauptsächlich ein schöner Ort zum Baden. Doch hier passiert etwas Unvorstellbares. Unter Wasser in 6 bis 10 Meter Tiefe wächst ein Gemüsegarten. Immer von Anfang Juni bis Ende September. Gianni Fontanesi ist begeistert. Wie am ersten Tag.
L'inizio è stato il basilico perché siamo in Liguria.
Am Anfang haben wir Basilikum gepflanzt, denn wir sind in Ligurien. Das ist berühmt für Pesto, also Basilikum. Und sofort gab es die Überraschung, dass das im Inneren einer durchsichtigen Kugel gewachsen ist, unter Wasser von Gewichten gehalten. Inzwischen haben sie das System verfeinert und wer genau hinschaut, sieht 20, 30 Meter vom Strand entfernt ein helles Schimmern in den Wellen. Mit einer Schnorchelmaske kann man alles ganz perfekt sehen.
Immaginate una campana sott'acqua, un pallone sott'acqua.
Stellt euch eine Glocke, einen Ball unter Wasser vor, im Grund verankert. Innen ist Luft, es gibt genug Platz für kleine Etagen. Je nachdem, wie gepflanzt wird, können wir Töpfe hinstellen mit Kokoserde oder wir machen das aufwendiger mit Aquakultur. Wir haben einen Platz unter Wasser gewonnen, wo wir arbeiten und Pflanzen ziehen können. Eigentlich kann das ja gar nicht funktionieren, denn mitten im Meer gibt es keinen fruchtbaren Boden, das Licht ist weniger stark und das Wasser salzhaltig. Deswegen haben Gianni Fontanesi, der für die Firma Ocean Reef arbeitet, die auf Tauchzubehör spezialisiert ist, und seine Leute das am Anfang auch eher als einen Marketing-Gag gesehen. Doch ziemlich schnell haben sie festgestellt, dass im Meer unter Wasser die Bedingungen zum Anbau von Pflanzen doch nicht so schlecht sind wie gedacht. Im Gegenteil.
All'interno di queste cupole abbiamo una temperatura costante.
Im Innern dieser Kuppel gibt es Tag und Nacht konstante Temperatur. Wir brauchen keine Pflanzenschutzmittel, denn es gibt keine Parasiten, also alles bio. Wir sind auf 6 bis 10 Meter Tiefe, da herrscht fast der doppelte Druck wie auf der Erde. Das scheint zu bewirken, dass die Pflanzen schneller wachsen. Die Konzentration von Kohlendioxid ist höher, auch das ist für die Pflanzen gut. Süßwasser gibt es übrigens auch, kondensiert am Kuppeldach tropft es herunter. Mehrere Universitäten haben den Unterwasser-Gemüsegarten inzwischen untersucht. Nicht alle Pflanzen wachsen gleich gut, aber viele wachsen schneller. Neben dem in Ligurien obligatorischen Basilikum haben Fontanesi und seine Leute auch schon Bohnen gepflanzt, Erbsen, Tomaten, Salate, Zucchini oder Blumen. Inzwischen laufen Experimente mit Heilkräutern und Pflanzen für Kosmetikprodukte. Die chemischen Analysen sind offenbar vielversprechend. Und was im Spaß begonnen hat, könnte am Ende auch ein wichtiger Beitrag sein, um den Planeten zu ernähren.
L'obiettivo primario di questo progetto è proprio quello di.
Das erste Ziel ist, diese Projekte weltweit in großem Maßstab zu betreiben. Noch ist es ziemlich klein. Wir weiten also den Raum, in dem Pflanzen angebaut werden können, auf all die Orte aus, wo das jetzt nicht möglich ist. Wegen Wassermangel, unfruchtbarem Boden, Schädlingen, großen Temperaturunterschieden. Zu heiß am Tag, zu kalt in der Nacht und so weiter.
Troppo caldo durante il giorno, troppo freddo durante la notte e così via.
Wer will, kann den Pflanzen beim Wachsen zusehen. Bilder vom Meeresgrund werden live ins Internet gestreamt. Und ach ja, das Pesto, das sie aus dem Basilikum gemacht haben, ist anscheinend ziemlich gut geworden. Zumindest sagt das Gianni Fontanesi. Und der kommt immerhin aus Ligurien, wie das Gemüse vom Boden des Meeres.
Erdbeeren und Basilikum vom Meeresgrund, wie das gehen kann, das macht ein Team rund um Nemos Garten in Italien vor. Und wie dabei aus Landwirten Wasserwirte werden, das hat uns gerade Jan-Christoph Kitzler erzählt hier bei Mare Radio auf Bremen 2. Es gibt ja schon eigentümliche Gewächse, die da wachsen, wo das Meer aufhört, aber trotzdem noch seinen Einfluss geltend macht an den Küsten, wo es ja quasi als Bindeglied zwischen Wasser und Land verwunschene Gärten und Wälder gibt, durch die man manchmal trockenen Fußes spazieren kann, manchmal aber auch nur mit dem Boot hindurch paddeln kann. Mangroven sind mit ihren dicken Wurzelsystemen Kindergarten für viele Fischarten und auch ein Schutzschild für die Küsten zugleich. Und einer, der schon Mangrovenwälder auf der ganzen Welt besucht hat, das ist Martin Zimmer vom Zentrum für Marine Tropenforschung ZMT in Bremen. Schönen guten Tag, Herr Zimmer.
Guten Tag, Herr Golsch.
Sie untersuchen ja vor allem die Mangroven als Ökosysteme. Was macht die denn so einzigartig?
Das Besondere an Mangroven ist, dass es sich eigentlich um Wälder handelt, also Bäume, genau wie unsere einheimischen Buchen oder Eichen, die eben diese Waldsysteme bilden, aber nicht auf trockenem Boden wachsen, sondern eben, wie Sie es eben gesagt haben, in der Gezeitenzone, also in einer Region zwischen Meer und Land, die regelmäßig überflutet wird und dann eben die Bäume, wenn man so will, nasse Füße bekommen und ihnen das Wasser auch bis zum Hals stehen kann.
Ja.
Und dort eben dann mit diesem Salzwasser, mit der Wellenbewegung, mit den Strömungen klarkommen müssen.
Also ist ein sehr spezieller Lebensraum, ein spezielles Ökosystem. Wer lebt da alles in diesen Wäldern?
Außer den Mangrovenbäumen selber gibt es tatsächlich in den Mangroven relativ wenig andere Pflanzen. Die Tierwelt in den Mangroven ist allerdings sehr reich. In den Bäumen selber, also im Geäst der Bäume, wimmelt es von Vögeln, zum Teil sehr farbenfroh, die dort Unterschlupf, Rastraum und auch Nahrung finden. Es gibt zahlreiche Insekten, die auf den Bäumen leben, Termiten, Ameisen, aber auch Fluginsekten, Käfer, Heuschrecken, Schmetterlinge, die in den Mangroven leben. Im Sediment selber ist ganz wichtig das Vorhandensein der Krabben, die man auch auf den ersten Blick sieht, wenn man in eine Mangrove hineingeht. Und wenn man die Krabben selber nicht sieht, dann sieht man doch deren Höhlen, die Löcher, die Eingänge, in denen die Krabben wohnen. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man viele Schnecken in vielen Mangroven oder eben im Sediment selber kleine Würmer, die zum größten Teil noch gar nicht wirklich erforscht sind. Also über die wissen wir eigentlich fast gar nichts.
Wenn es bei uns in den Medien um Mangroven geht, dann meistens geht es dann darum, dass es den Mangroven nicht gut geht auf der ganzen Welt. Viele Wälder sind schon abgeholzt worden und es gibt sehr viele Projekte, die sich um Mangroven kümmern wollen, neue Wälder anlegen im sehr großen Stil. Wie steht es insgesamt um das Projekt Mangrovenrettung?
Mangroven müssen tatsächlich gerettet werden. In vielen Fällen wird diese Mangrovenrettung dadurch versucht, dass einfach Mangrovensamen, Mangrovensämlinge in das Sediment gesteckt werden, damit dann an einer bestimmten Stelle Mangroven wachsen oder wieder wachsen.
Das sind so große Projekte, die man dann in den Medien hört, wo ganze Kolonnen von Menschen durchs Wattenmeer teilweise ziehen und dann sehr viele Setzlinge auf einmal reinsetzen, bis zu ja, 1 Million oder mehrere Millionen Bäume. Ne?
Genau, das ist genau dieses sehr Medienwirksame, was natürlich regional sehr interessant ist. Das kommt in die Zeitungen, das kommt möglicherweise sogar ins Fernsehen, national in den Ländern, wo es stattfindet. Aber diese Aktionen bringen in den allermeisten Fällen wirklich rein gar nichts.
Okay.
Wenn man in diese Region, in diese Areale, in denen die Sämlinge gesetzt wurden, ein halbes Jahr später wieder hineingeht, findet man nichts. Keine einzige Mangrove, die dort erfolgreich sich angesiedelt hat. Aus dem einfachen Grund, dass entweder der Lebensraum, in dem diese Aktion stattgefunden hat, einfach nicht geeignet ist für Mangroven, möglicherweise zu starke Welleneinwirkungen, oder aber es ist einfach die falsche Art von Mangroven. Es gibt einige wenige Arten, die sich sehr leicht anzüchten lassen, die sehr schnell wachsen. Und die werden häufig für diese großen Pflanzaktionen verwendet. Die leben aber nur in einem bestimmten Bereich der Gezeitenzone oder entwickeln sich nur in einem bestimmten Bereich der Gezeitenzone gut. Und wenn dieser Bereich mit einer solchen Pflanzaktion nicht erfasst ist, dann haben diese Pflanzen einfach keine Chance, sich zu entwickeln. Und das führt dazu, dass weltweit leider nach wie vor ein ganz großer Teil von Mangrovenrestaurationsansätzen einfach falsch geplant ist, falsch durchgeführt wird und damit nicht erfolgreich ist.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja unter anderem damit, wie es eben besser gehen kann, wie man Mangrovenwälder nachhaltig ja restaurieren kann oder neu anpflanzen kann. Das Stichwort, das heißt Ökosystemdesign, das ist ein Fachwort, was vielleicht nicht jeder kennt. Was steckt dahinter?
Die Idee dieses neuen Konzepts, was wir am Institut vor einiger Zeit entwickelt haben, ist, dass die Restauration, die Wiederherstellung einer Mangrove oder eines anderen Lebensraums nicht darauf abzielt, ein Ökosystem herzustellen, was möglichst natürlich ist oder möglichst dem Ökosystem ähnelt, das wir vorher an dieser Stelle gefunden haben, sondern das Ziel ist es, ein möglichst einfaches Ökosystem tatsächlich zu gestalten, das die Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen vor Ort befriedigt. Sie können Holz schlagen, viele Früchte daraus sammeln. In einigen Gebieten wird Honig gesammelt, Krabben werden gesammelt und als Nahrung benutzt. Viele Fische werden in und an Mangroven gefangen. Je nachdem, welcher dieser Ökosystemleistungen von der Mangrove vor Ort benötigt wird oder am meisten benötigt wird, würde man unterschiedliche Mangrovenarten in einem Gebiet anpflanzen.
Ja, also man könnte sagen, quasi Gartenbau in der Brandungszone. Was unterscheidet denn so einen künstlich geplanten Mangrovenwald dann von einem natürlich entstandenen System, der vielleicht seit Hunderten von Jahren an den Küsten wächst?
Wir müssen natürlich zugeben, dass diese künstlich geplanten Ökosysteme häufig relativ artenarm sind im Vergleich zu den natürlich gewachsenen, altgewachsenen Mangrovenwäldern. Es kann ein Problem sein, wenn Artenvielfalt als solche, als Ökosystemleistung der Mangroven verstanden wird. Wenn es zum Beispiel um Tourismus geht und viele schöne Bäume als Attraktion für den Tourismus gefragt sind, dann würde Ökosystemdesign in dieser einfachen Form dort nicht greifen. Mhm. Es ist aber vielleicht kein Problem, wenn wir davon ausgehen, dass zahlreiche Ökosystemprozesse in den Mangroven vielleicht gar keine große Artenvielfalt brauchen, sondern dass eine geringe Artenzahl oder eine geringe Zahl von Arten, die miteinander wechselwirken, schon reichen kann. Und hinzu kommt, dass dieser Ansatz des Ökosystemdesigns ja auch nur einen Anstoß gibt. Und sobald das System sich entwickelt hat und funktioniert, werden weitere Arten hinzukommen. Also zunächst natürlich weitere Tierarten, also Krabben oder Fische werden diesen neuen Lebensraum besiedeln. Aber mit der Zeit werden auch weitere Mangrovenarten dazukommen, die deren Samen von den Gezeiten, von den Wellen herangetragen werden und die sich dann dort in der Mangrove ansiedeln können. Und das heißt, mittelfristig wird sich auch so ein einfaches, designtes Ökosystem Mangrove entwickeln in die Richtung oder in eine Richtung auf eine natürliche, altgewachsene Mangrove, die auch artenreich sein kann.
Mangroven können nicht nur positive Effekte für die Menschen vor Ort haben, sondern tatsächlich für die globale Welt, wenn man so sagt. Immer wieder sind Mangroven ja auch im Gespräch und werden als regelrechtes Klimawunder bezeichnet. Was steckt dahinter?
Ja, die Idee ist genau die, dass Mangroven eben CO2, eines der wichtigsten Klimagase, aufnehmen, wie alle anderen Pflanzen auch, und in ihre Biomasse, in die Stämme, in das Holz, in die Blätter einlagern und dort speichern und dort dann eben auch langfristig speichern, weil solche Mangrovenbäume natürlich auch mehrere Jahrzehnte alt werden. Ein noch viel größerer Teil oder noch viel wichtiger Aspekt ist allerdings, dass diese Klimagase, dieser Kohlenstoff, dieses organische Material auch im Sediment der Mangrove gespeichert wird. Blätter der Bäume fallen zu Boden, werden von Krabben in ihre Löcher gezogen, es wird abgebaut und gelangt in das Sediment. Und anders als der Waldboden in einem mitteleuropäischen Buchen- oder Eichenwald ist das Sediment in den Mangroven salzhaltig. Es ist ein marines, ein Meeressediment und es ist sauerstofffrei. Die Körner des Sedimentes sind so fein, dass keine Luft oder kein Sauerstoff tief in dieses Sediment eindringen kann. Und unter diesen sauerstofffreien Bedingungen im Sediment wird das Material, das organische Material, einfach sehr, sehr, sehr langsam abgebaut und wird dort abgelagert über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende. Das heißt, die Mangroven entziehen der Atmosphäre sehr effizient Kohlendioxid und lagern es in das Sediment ein, sodass eben Klimaschutz durch die Mangroven ein ganz wichtiger Aspekt ist.
Das Klimawunder zwischen Wellen und Wind, zwischen Meer und Land, Mangrovenwälder als CO2-Fresser. Darüber hat uns gerade Martin Zimmer von ZMT in Bremen ein bisschen mehr erzählt. Ganz lieben Dank, Herr Zimmer.
Ich danke Ihnen, Herr Golsch.
Schmuck, den man im Meer anbauen kann und dann irgendwann auch im Meer ernten kann. Genauso wie man Kartoffeln oder Zwiebeln aus einem Acker buddelt. Das ist doch eigentlich schon merkwürdig, oder? Die meisten, die denken bei Perlen sofort natürlich an opulente Ketten, die in weißem Perlmutt schimmern. Noch viel wertvoller und viel seltener sind aber schwarze Perlen. Weltweit gibt es nur zwei Inseln, auf denen sie gezüchtet werden. Einmal auf Tahiti und dann einmal auf Paslin, auf den Seychellen. Und Kirsten Rautenberg, die war für uns eben da, hat da einen Perlengarten besucht, in dem es aber dann doch weniger romantisch zugeht, als es vielleicht erstmal klingt und in denen es vor allem den Austern mit Werkzeugen aus dem OP-Saal an den Kragen geht.
Austern operieren, das hat nichts mehr zu tun mit der Romantik von Tauchern, die alle Jubeljahre tief unten auf dem Meeresboden eine Muschel mit einer Perle darin finden. Im Gegenteil, die Zucht von schwarzen Perlen ist ganz pragmatisch. Austern werden vorsichtig geöffnet, mit einem Messer ein kleiner Schnitt in das Fleisch der Muschel geritzt und dort eine metallische Perle in die Schnittwunde gelegt. Dann wird die Auster wieder zugenäht. Diesen Eingriff macht ein spezieller Operateur, ein Perlenchirurg sozusagen, sagt Theresa Carlsen, Mitarbeiterin auf der Perlenfarm.
It takes 2 years.
Es dauert 2 Jahre, bis die schwarzen Perlen fertig sind. 20% davon werden nichts. Es kam auch schon vor, dass 40% nichts geworden sind. Das wissen wir aber vor der Ernte nie.
Die Perlenfarm liegt mitten auf der Insel. Auf sandigem Boden stehen riesige Betonbecken. Darin liegen etliche Austern. Theresa Carlsen hebt eine der Muscheln aus einem riesigen Bassin. Hier bleiben die frisch operierten Schalentiere einige Wochen, um zu beobachten, ob die OP gut gelaufen ist. Dann werden sie in extra dafür präparierten Netzen ins Meer gelassen.
Sie können hier einige Wochen überleben, aber es ist keine gute Umgebung für sie. Sie müssen im Meer sein, um überhaupt Perlen zu produzieren.
Wie genau die Perle in der Muschel entsteht, ist nicht ganz geklärt. Nur so viel weiß man. Die Schalen der Austern bestehen aus Perlmutt. Das wiederum besteht aus Kalk und organischem Material. Wenn ein Sandkorn oder Parasit in die Muschel eindringt, wird er mit einer Schicht aus Perlmutt isoliert. Jedes Jahr bilden sich mehr Perlmuttschichten um den Fremdkörper und daraus entsteht die Perle. Anders Henny ist der Geschäftsführer der Perlenfarm auf Pralin. Er fasst gerade eine schwarze Perle in einen Kettenanhänger ein. Henny kommt ursprünglich aus Norwegen. Sein Schwager hatte einst die Farm gegründet und ihn gefragt, ob er sie leiten könne.
What happened was that I worked in finance in London.
Ich war in einer Bank tätig in London. Dann hat uns die Finanzkrise den Kopf gekostet. Mein Schwager fragte mich, ob ich eine Perlenfarm leiten möchte. Und ich sagte, ja, das ist ein gutes Timing. Ich kann das für ein Jahr machen. Das war vor 10 Jahren.
Manager down here. And I said, that's perfect timing. I can do that for a year. And that's 10 years ago.
Perlen zu bearbeiten, sie einzufassen und Schmuck daraus zu machen, hat er über das Internet gelernt.
It does have its challenges here as well.
Es ist auch eine Herausforderung, hier zu sein. Es ist heiß, es ist nicht so gut organisiert wie in Europa. Es kann manchmal extrem heiß sein, sehr viel Luftfeuchtigkeit. Es ist schwer, die Dinge zu bekommen, die man braucht. Alles läuft etwas langsam. Aber es gibt auch viele Vorteile. Die entspannte Kultur, das gute Wetter.
You know, the laid-back culture, you know, the good weather.
Theresa Carlsen hat in der Zwischenzeit 2 Perlen in dem Laden der Perlenfarm verkauft. Es gibt kostengünstige für 10 Euro, einige kosten sogar 1.000 Euro.
And then it's got to do with the size and the shape and the color.
Der Preis hängt von Form, Größe und Farbe der Perle ab. Die besten sind die ganz runden. Und natürlich hängt der Preis auch vom Glanz der Perle ab.
Die schwarze Südseeperle gehört zu den seltensten und daher auch zu den wertvollsten Perlen. In dem Perlenladen gibt es Ohrringe, Armbänder, Ketten und einige von ihnen kosten sogar bis zu 20.000 Euro.
Wir unternehmen heute Streifzüge durch blühende Gärten am Meer und im Meer und mitten in der Hochsee. Da würde man ja nun nicht unbedingt blühende Gärten voller Blumen und Gemüse erwarten. Aber es gibt eine kleine Gemeinschaft aus rund 100 Gärtnern, die dem rauen Küstenwind und der salzigen Meeresluft trotzen und auf Helgoland, Deutschlands einzige Hochsee-Kleingartenanlage, beackern. 75 Parzellen gibt es auf der Insel. Manche von ihnen, die sind gerade mal ein bisschen größer als ein Badetuch, also große Rasenflächen kann man da nicht erwarten. Und jeder freie Winkel, der wird für den Anbau von Obst und Gemüse genutzt. Eigentlich wollte ich ja für diese Sendung nach Helgoland fahren und den Kleingärtnern beim Frühjahrsputz in Garten und Gewächshaus über die Schulter gucken. Aber Corona hat eben auch uns als Mara-Redaktion an der einen oder anderen Stelle dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dienstreisen, die sind erstmal nicht mehr und auch bei uns war zeitweise Homeoffice angesagt. Aber Rätseln, das geht ja zum Glück auch von zu Hause aus. Wir wollen nämlich heute von Ihnen wissen, seit wann existiert denn der Kleingartenverein Helgoland, der heute die begehrten Parzellen auf Deutschlands einziger Hochseeinsel verwaltet. Wenn Sie die Antwort wissen, dann schicken Sie uns eine E-Mail an mareradio@radiobremen.de oder eine Postkarte, das geht auch, die dann bitte an Bremen 2 mit dem Stichwort Mare. Zu gewinnen gibt es wie immer ein Jahresabo der Zeitschrift Mare und ein Mare-Buchpaket. Und beides, das ist im vergangenen Monat an Heidi Gewerder gegangen, die uns aus der Gemeinde Uster in der Schweiz zugehört hat. Gesucht hatten wir da den Namen von Marie Tarp, die den Meeresgrund erforscht hat und heute offiziell zu den vier wichtigsten Kartografinnen des 20. Jahrhunderts gehört. Ich sage herzlichen Glückwunsch und grüße Sie in die Schweiz. Bremen 2 mit Mare Radio. Es ist ja, glaube ich, so die Traumvorstellung eines jeden Meeresliebhabers. Ein blühender Garten, abgeschieden irgendwo im Grünen, direkt an der Küste am besten, sodass einem im Liegestuhl noch die Seeluft um die Nase weht. Und diesen Traum, den scheint auch der Lyriker Hans Leib gehabt zu haben, als Hamburger Seemannssohn. Da hat ihn das Meer sein ganzes Leben lang nicht losgelassen und begleitet. Seine Reisen, die haben ihn einmal um den ganzen Globus geführt. Ob er dabei besagten Garten wirklich gefunden hat oder ob es dann doch nur ein sehr schöner Traum war, das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall hat er aber 1968 einen ganzen Gedichtband dazu veröffentlicht, aus dem für uns Holger Postler liest.
Garten über Meer. Verlorener Fetzen in trostloser Flaute. Wo jemals war Land, da sah ich durch den Wolkenschlitz einen Garten. Einen Garten über Meer, voll Hibiskus und Paradiesgeflügel und neben Palmen ein wenig blasser auch Blumen wie daheim. Und ein Brunnen rann mit frisch Wasser. Dazu auf einem Lorbeerhügel schwätzelte ein Stieglitz. Indes ringsumher, kaum dass ich meinen Augen traute, kein Mangel war an smarten Geschöpfen. Und mittendrin stand und grad beim Sensenwetzen lachend der Knochenmann.
Tja, manchmal, da warten in einem Garten dann eben doch ein paar Überraschungen. Hier bei Hans Leib dann doch eher unerfreuliche Überraschungen der dritten Art sozusagen. Garten ist eben nicht gleich Garten. Durchaus überraschend, sehr kurios und sehr schrill. Da geht es auch einmal im Jahr auf den Florida Keys zu. Jeden Sommer lädt da ein lokaler Radiosender zum Besuch in Octopus Garden ein. Die Unterwasserwelt des Atlantiks, die steht dann im Mittelpunkt des Underwater Music Festivals. Und Taucher, Schnorchler und Musikliebhaber aus der ganzen Welt, die trudeln ein auf den Inseln, um gemeinsam abzutauchen in einen bunten Klanggarten, so wie das auch Guido Meyer gemacht hat für Mare Radio.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade.
Musik im Vorgarten des Kraken genießen, nichts leichter als das. Schwerelos über den Riffen tänzeln, kein Problem. Möglich macht's der lokale Radiosender Konk FM. Konk, so heißen auf den Florida Keys Muschelschalen, die zu einem Markenzeichen dieser Inselkette geworden sind.
Hi, this is Bill Becker. I'm with 98.7 Konk FM and you're listening to the Underwater Music Festival. Hope you have a great time underwater listening to some great music.
Bill Becker von 98.7 Konk FM heißt uns willkommen zum alljährlichen Unterwassermusikfestival. Es findet in der Nähe des Lou Keys statt, einem der unteren Keys dieser Inselkette ganz im Süden Floridas.
98.7 Konk FM is broadcasting the Underwater Music Festival.
Unser Sender strahlt das Underwater Music Festival über seine UKW-Frequenzen aus. Die Tauchboote hier an den Korallenriffen empfangen das Radiosignal und übertragen es via spezielle Unterwasserboxen in den Atlantik. Somit können Taucher und Schnorchler, also Unterwasser, Musik hören. We're able to then hear the music
underwater. For the next 6 hours, the music broadcast here on 98.7 Konk FM can be heard both above and below the water.
Seit 35 Jahren, immer am zweiten Samstag im Juli, werden Touristen auf den Keys so unterhalten. Das Ganze kostenlos. 600 bis 800 Schnorchler und Taucher machen jedes Jahr mit. Sie gleiten über die bunten Riffe mitten hindurch durch diesen Unterwassergarten vor der Ostküste Floridas.
Und es entsteht der Eindruck, die heimische Fauna, ob Langusten, roter Snapper oder Goldmakrele, beobachtet das Ganze aus der Ferne, leicht verwirrt und hört auch zu.
Die Musik habe ich im Laufe der Jahre selber ausgesucht und zusammengestellt. Dabei habe ich herausgefunden, dass bestimmte Sounds unter Wasser besonders gut klingen, wie New Age-Musik. Aber auch Steel Drums, die oft in karibischer Reggae-Musik benutzt werden, ergeben unter Wasser einen guten Klang.
Ein Sender, der sonst ein Formatradio ist und in diesem Fall nur Smooth Jazz zulässt, spielt den ganzen Tag Musik aller Genres, die einen Bezug hat zur Unterwasserwelt, wie eben die Beatles mit Octopus's Garden oder einfach Gut kommt unter Wasser wie Wagners Ritt der Walküren. Keine Werbung, keine Nachrichten, kein Verkehr, kein Wetter, 6 Stunden Unterwassermusik nonstop.
Water is a very good conductor of sound. Wasser ist ein sehr guter Schallträger. Der Sound wird im Meer 5-mal so schnell übertragen wie durch die Luft. Deswegen hört man Musik unter Wasser überall um sich herum. Die Geräuschquelle lässt sich nicht lokalisieren. Man fühlt die Musik viel mehr, als dass man sie hört.
Was sich kurios anhört, und es auch ist, wird von den Veranstaltern doch so detailgetreu wie möglich betrieben. Für die Schicksalssymphonie ist eigens Sabrina Alfonso angereist, die Chefdirigentin des Key West Symphony Orchestras.
I'm going to conduct the Undersea Symphony today.
Ich werde hier und heute Beethovens 5. Unterwasser dirigieren. Auch wenn es gegen die Wellen und den Widerstand des Wassers nicht leicht sein wird, will ich doch versuchen, meine dirigierenden Bewegungen so echt wie möglich durchzuführen.
So it'd be kind of neat to look at under the water.
Die Dirigentin trägt einen grauen Frack über ihre Tauchausrüstung. Die Instrumente für dieses Spektakel hat der Künstler August Powers eigens für das Underwater Music Festival gefertigt.
Die Veranstalter hatten mich gefragt, ob ich Interesse hätte, Instrumente für den Einsatz unter Wasser herzustellen. Während einer Konferenz in unserer Galerie saß ich dann zufällig unter einem Kaiserfisch. Als ich hochsah, kam mir sofort die Idee, aus dieser Form ein Horn zu entwickeln. Wahrscheinlich würde dieses Kunstobjekt sogar ein Geräusch machen, wenn man hineinbliese. Ähnlich einer Muschelschale.
Ja, macht er. Aber die von August Powers hergestellten Objekte sind Kunstgegenstände. Keine wirklichen Instrumente, denen auf dem Meeresgrund jemand einen Ton entlocken könnte. Wer mit Sauerstoffflasche oder Schnorchel die musikalische Reise ins Reich des Kraken antritt, trifft auf dem Meeresboden auch auf Ariel, die Meerjungfrau, und auf ein paar andere Kostümierte, die sich in ihren schrägen Outfits zur Musik bewegen, für alles, was vorbeischwimmt. Ob Fisch, Taucher oder Krake in seinem Garten.
I'd like to be under the sea.
Schnorcheln, schwimmend und tauchend durch Octopus Garden. Das geht auf den Florida Keys einmal im Jahr. Diesen Sommer, da soll es wieder soweit sein. Wer weiß, ob Corona dem auch einen Strich durch die Rechnung macht. Aber zumindest ist noch nicht bewiesen, ob sich Corona unter Wasser denn auch verbreitet. Vielleicht hat das Festival ja eine Chance, das Underwater Music Festival, über das uns Guido Meyer mehr erzählt hat. Hier bei Mare Radio auf Bremen 2, heute auf Streifzug durch Gärten am und im Meer und zu jedem Garten. Da gehören ja irgendwie auch Schnecken dazu. Für gewöhnlich bedienen sie sich an Land, ja an dem, was der Gärtner zuvor mühevoll angepflanzt hat, und verputzen dann ab und zu auch schon mal einen Salatkopf nach dem anderen, machen sich damit nicht unbedingt nur Freunde, aber im Meer, da gibt es einige schleimige Verwandte, die den Spieß kurzerhand Hand umdrehen und einfach selbst zum Gärtner werden. Klein und grün sind sie, sehen fast selber aus wie ein wandelndes Salatblatt. Sie tragen ihr eigenes Gewächshaus mit sich herum und haben eine besondere Vorliebe für alle Pflanzen, die ja fast genauso schleimig sind wie sie selbst. Katja Engel über eine Photosynthese-Schnecke mit etwas, naja, zweifelhaften Tischmanieren.
So hört sich das an, wenn ein Mensch mit einem Strohhalm einen Cocktail leer schlürft. Und so ähnlich geht auch die kleine saftgrüne Meeresschnecke Elysia chlorotica vor, wenn sie Hunger hat. Erst kriecht sie im Wasser zu einer Alge, sie hat eine Lieblingsalge, dann sticht sie diese auf eine bestimmte Art an.
Die Schnecken haben eine ganz spezielle Radula, die aus Zähnen besteht. Und mit dem Zahn, den sie dann benutzen, schneiden die oder sägen die sozusagen ein Loch in die Zellwand von dieser Alge ein. Das ist, als wenn man eine Dose Cola öffnen würde, wenn man so möchte. Und dann fangen die an, aus diesem Loch, das sie da gesägt haben, einfach den Zellinhalt auszusaugen. Immer weiter, solange wie sie können, solange was da ist.
Der Biologe Gregor Christer erforscht an der Bergischen Universität in Wuppertal diese saftsaugenden Schneckenarten. Sie haben eine Fähigkeit, die in der gesamten Tierwelt einzigartig ist. Statt ihre gesamte Nahrung zu verdauen und so in Kalorien umzuwandeln, filtern die Schnecken aus dem Pflanzensaft einige Zellteile gezielt heraus, und zwar die Chloroplasten. Das sind die grünen Teile einer Pflanze, die nicht nur die grüne Farbe machen, sondern die aus Sonnenlicht Nährstoffe wie Stärke oder Zucker produzieren. Diese pflanzlichen Zellteile lagert die Schnecke dann in ihren eigenen tierischen Körperzellen ein. Am besten nah unter der transparenten Haut, damit sie schön von der Sonne beschienen werden. So legt sich das Tier eine Art Gewächshaus an, eingebaut im eigenen Körper. Heike Wägele forscht an diesen Schnecken, die mit den grünen Chloroplasten etwas Bestimmtes tun.
Diese Alge kann dann einfach weiter Photosynthese betreiben, wie eine richtige Pflanze.
Damit können die Schnecken bis zu 12 Monate Hungerzeiten überstehen. Auch Heike Wägele wüsste gern, wie die Algenzellen in dem tierischen Körper überhaupt überleben und weiter produzieren. Sie ist Professorin am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn und forscht schon lange an diesen besonderen Schnecken im Meer. Denn neben Erkenntnissen über die Evolution könnte auch die industrielle Algenzucht von diesem Wissen profitieren.
Das ist so eine Idee, die tatsächlich in der Biotechnologie immer mal wieder aufkommt, weil ein Chloroplast zu ernähren, sage ich jetzt mal, könnte durchaus einfacher sein als die gesamte Zelle. Das könnte rein theoretisch einfacher sein, wenn man versteht, wie es funktioniert. Das weiß man aber noch nicht. Also, was die Schnecken können, ist tatsächlich technologisch weit über dem, was wir in der Lage sind, als Menschen gerade zu leisten.
Gregor Christer arbeitet zusammen mit Heike Wägele also noch an den Grundlagen. Die Schneckenforscherin reist selber oft nach Indonesien und in viele andere Länder oder taucht im Mittelmeer nach diesen Schnecken, die sie für ihre Forschungszwecke sorgsam einsammelt. Sie interessiert sich nicht nur für diejenigen Schnecken, die allein die grünen Chloroplasten einsaugen, sondern auch für verwandte Arten, die sich sogar die ganzen Algenzellen einverleiben. Denn die können noch weitaus mehr.
Da wissen wir, dass die Schnecke richtig wachsen kann. Da ist es so, dass also wirklich auch diese einzelligen Algen sich vermehren. Und die geben Photosynthese anscheinend ab. Davon kann die Schnecke auch richtig wachsen. Sie kann viel mehr Eier legen. Das haben wir also auch wirklich untersucht. Es ist ein kleines Gewächshaus mit einer eigenen Pflanzenzucht.
Und teilweise ähnelt diese Salatbar im Schneckenkörper sogar mehr einer Mega-Farm als einem kleinen Treibhaus, sagt Heike Wägele, die immer wieder über die schiere Masse an Algen im Schneckenkörper staunt.
In so einer ganzen Schnecke, je nach Größe, können es Hunderte bis Tausende sein. Phyllodesmium longicerum zum Beispiel, das sind das Tausende, weil die Schnecke selber auch sehr groß wird, das ist schon Meerschweinchengröße, hat riesige Anhänge, das sind so riesige Lappen eigentlich, wie Putzlappen sieht das fast aus, weil die so braun sind. Und da hat die spezielle adaptierte Bereiche, die sehen dann auch so wie kleine Blumenkohlköpfe. Da sitzen dann die einzelligen Algen wirklich dicht an dicht gepackt, aber alle schön unter der Haut, dass sie wirklich optimal dem Licht ausgesetzt sind.
Also einfach ein schönes Sonnenbad nehmen und die eingelagerten Algen produzieren von ganz alleine Futter für die Schnecke. Ein geniales System, das aber nur im Meer funktioniert und auch nur mit Algen.
Bei einer Kohlpflanze oder einer Buchenblatt, da würde das nicht funktionieren. Also unsere Landschnecken könnten das gar nicht machen.
Zumindest noch nicht. Denn die Wissenschaftler sind dem Geheimnis der gärtnenden Schnecke ja noch nicht vollends auf die Spur gekommen.
Eine meerschweinchengroße Schnecke mit Gewächshaus im Körper betreibt also Photosynthese. Meine Kollegin Katja Engel hat sie uns gerade vorgestellt. Mare Radio auf Bremen 2 berichtet heute von allem, was im Meer wächst und wuchert. Und Weltmeister in beiden Disziplinen, das sind unangefochten die Algen. Jeder, der schon mal einen Gartenteich oder auch nur ein Aquarium hatte, der kann davon ja wahrscheinlich ein Liedchen singen. Es wäre aber doch ziemlich unfair und auch ehrlich gesagt sehr cool, kurzsichtig, Algen nur darauf zu reduzieren, denn tatsächlich sind sie eine der vielseitigsten Pflanzengruppen überhaupt. In Asien, da stehen Algen ja auch schon seit Jahrhunderten auf der Speisekarte. Und auch bei uns, da werden Algen mittlerweile als regelrechtes Superfood gehandelt und erforscht. Zum Beispiel von Anna Fricke, Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau, kurz IGZ, die wir wegen der aktuellen Situation nur über Skype erreichen können, aber immerhin erreichen wir sie überhaupt. Schönen guten Tag, Frau Fricke.
Schönen guten Tag.
Sie erforschen ja vor allem Algen als Nahrungsmittel der Zukunft. Bisher kenne ich die vor allem aus dem Algensalat im Sushi-Restaurant. Der schmeckt ganz okay, aber warum sollte ich denn die Algen darüber hinaus essen oder vielleicht sogar der Pasta vorziehen?
Also mit dem Sushi-Restaurant sind wir schon mal einen Schritt vorwärts. Es gibt ja auch viele, die noch gar nichts von Algen generell als Lebensmittel gehört haben in unseren Breiten. Wobei Algen eigentlich ein Lebensmittel weltweit ist, wenn man sich gerade den asiatischen Bereich anguckt. Also sind Algen eigentlich zum alltäglichen Essen. Warum sollte man sie essen? Sie haben verschiedene Eigenschaften. Sie sind nährreich, sie sind vitaminreich. Ja. Sie werden als Superfood gehandelt, weil sie auch verschiedene Inhaltsstoffe haben, die eben unser Immunsystem mit stärken können. Und ja, wenn wir auch noch so auf die Kosmetik ein bisschen hingucken, auch von innen her schön machen können.
Also viele verschiedene Einsatzbereiche, die es da gibt. Es gibt auch sehr viele Algenarten auf der Welt, schätzungsweise 400.000. Wie viele davon können wir essen oder überhaupt nutzen?
Das ist die große Frage. Die Biodiversität der Algen ist wirklich enorm. Man muss sagen, dass man bisher auch nur sehr wenige von diesen vielen Algen für den Menschen nutzbar gemacht hat. Das heißt, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Zurzeit sind es wirklich 2 Handvoll Algen, die in den kommerziellen Nutzen große Rolle spielen. Und davon werden auch nur sehr wenige kultiviert. Das heißt, es ist das Potenzial wirklich da, dass man da noch mehr finden und machen kann.
Und einige Arten, die wachsen ja quasi auch direkt vor unserer Haustür. Der deutsche Algen-Hotspot, der ist tatsächlich Helgoland. Was für Algen finden wir da?
Ja, Helgoland ist nun wirklich unser Algen-Hotspot. Die Insel ist ja aus Kalksandstein, und also Muschelkalk und roten Sandstein gebaut. Das ist nun mal ein Substrat, das die Algen sehr gut zum Anwachsen gebrauchen können. Wenn wir auf Helgoland gehen, dann können wir natürlich sogar direkt an der Wasserkante schon einige Arten finden, aber da, wo das Wasser ständig steht, finden wir dort sogar riesengroße Wälder, Unterwasserwälder, die da vor Helgoland liegen.
Also genügend Grünzeug für Ihre Forschung, das ist schon mal vorhanden. Jetzt forschen Sie am EGZ in Brandenburg daran, wie sich Algen im größeren Stil auch an Land züchten und kultivieren lassen. Die Version, die ist es, das in großen Algengewächshäusern tun zu können. Wie weit sind Sie da schon?
Das wäre natürlich schön, wenn wir schon fertige Algengewächshäuser hätten. Wir sind halt am Anfang des Ganzen. Das heißt, wir haben noch den ganzen Sprung zu machen, in ein Algengewächshaus uns reinzudenken. Bisher müssen wir natürlich dazu die richtigen Arten finden, die auch in den Gewächshäusern die optimalen Bedingungen haben, dass wir eben größere Nutzen daraus ziehen. Bis jetzt können Sie wahrscheinlich bei uns noch nicht so viel entdecken, wie Sie erwarten würden. Okay. Aber das liegt auch daran, dass das Projekt sehr neu und sehr jung ist. Wir sind natürlich erstmal an die ursprünglichen Strukturen gebunden, möchten aber auch schon in die Zukunft gucken, weil das Projekt, das macht es auch so spannend, möchte halt nicht nur diese Gewächshäuser nutzen, sondern auch Möglichkeiten in den urbanen Raum reinzudenken. Das heißt eben leerstehende Fabrikhallen oder Dachgärten oder sonstige Plätze in der Stadt, so zum Stichwort urban Gardening, das könnte vielleicht ganz gut dazu passen.
Also Meeresgemüse für die Stadt in Afrika oder auch in asiatischen Ländern, da hat der Algenanbau ja eine ganz andere Tradition, eine viel längere Tradition. Da werden Algen an der Küste in großen Farmen angebaut, im Meer, und Sie waren ja auch in Vietnam unterwegs. Was können wir uns da vielleicht abgucken?
Natürlich ist es in diesen Ländern ein ganz anderer Umgang mit diesem Kultursystem, dadurch, dass es eben die Länder eine größere Küstenlinie verfügt und auch die Traditionen und die Ernährung sich in dem Sinne auch an das vorkommende Meeresgemüse, würde ich es mal nur nennen, angepasst haben. Und dort ist halt das Potenzial noch sehr hoch, dass es auch weiter genutzt wird und auch die heimischen Arten mehr zum Zuge kommen. Das ist, denke ich, auch gerade hier in Deutschland, wenn wir an unsere heimischen Arten denken, noch einiges zu tun. Wir haben natürlich keine so große Diversität wie in den Tropen zu finden, aber wir haben einige Arten, die sehr vielversprechend sind und die auch schon gerade in unseren Nachbarländern mehr genutzt werden.
Sie sagen es, auch in Europa, da werden Algen ja durchaus schon verwendet. Was mich so verblüfft hat, ist, dass Algen ja schätzungsweise schon in 70% aller weltweit verarbeiteten Lebensmittel drinstecken. In den meisten Fällen merken wir das allerdings nicht, weil sie in verarbeiteter Form da drin sind, also als Emulgator oder als Agar-Agar. Warum haben die denn trotzdem bei uns noch nicht so ein tolles Image oder noch keine große Lobby, obwohl sie schon in so vielen Produkten drin sind?
Ich denke, aber das ist auch nur eine eigene Sichtweise, dass Algen bisher sehr stiefmütterlich gehandelt wird. Es war einfach nicht in Algen irgendwo hereinzutun oder zu haben. Sie wurden daher immer so ein bisschen zur Seite genommen und mit verschiedenen Fantasienamen bestückt.
Ja.
auch in der Kosmetik, wenn man in Cremes und sowas guckt, sind ja immer wieder Algen genannt oder verschiedene Begriffe, die eigentlich auch gar nicht auf Algen direkt hindeuten würden. Also sagen wir so, Algen sind eigentlich mehr drin, als man denkt.
Und Sie haben es ja auch vorhin schon mal angesprochen, sogar in Kosmetika oder in Medizin sind ja Algen drin.
Ja, ja. Kosmetik, das habe ich ja schon erwähnt. Dort sind natürlich Algen jetzt sehr gefragt. Und man sieht ja verschiedene Kosmetiklinien, die darauf auch anspringen, was auch sehr schön ist. Ich meine, Algen haben Inhaltsstoffe, die auch die Haut schöner machen können oder auch, was in asiatischen Ländern sehr geliebt wird, natürlich das Whitening, also die Haut wieder schön hell zu bekommen. Bei uns sind das eher gegen Pigmentierflecken eingesetzt, solche Stoffe. Und die Medizin hat große Vorteile, wenn man die antiseptischen und desinfizierenden Wirkungen nimmt. Es sind antivirale, antibakterielle Möglichkeiten, die sich jetzt schon genutzt werden in Wundauflagen zum Beispiel. Und auch dort kann man eben in der Richtung Antibiotika-Forschung bestimmt noch viel, viel mehr rausziehen, als bisher getan wurde.
Ich halte also fest, Algen, die können uns erstens schön machen, die können uns zweitens gesund machen und nicht zuletzt können sie auch unseren Speiseplan revolutionieren. Welche Chancen in dem Supergemüse aus dem Meer liegen, das hat uns gerade Anna Fricke verraten, Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau IGZ. Ich bedanke mich. Und mit ein bisschen kollektiver Überzeugungskraft, da haben wir es dann auch tatsächlich geschafft, dass unser Captain Cook alias Hans-Helge Ott den Fisch mal ganz kurz aus der Pfanne genommen hat und sich, ja wenn auch ganz behutsam und sehr, sehr bedächtig, dem glitschigen Meeresgemüse gewidmet hat.
Ach, das ist doch herrlich. Der Frühling kommt, jetzt kommt wieder Leben in den Garten. Da denke ich automatisch an junges Gemüse, Spargel, was für herrliche Sachen man da machen kann. Und was machen die beim Mare-Radio? Die reden von Algen, von Tang. Die wollen das züchten, was man am Strand findet. Das soll ich essen und damit die Welt retten? Also nicht im Leben. Aber man muss ja auch mal über den Tellerrand sehen. Nun bekomme ich neulich in einer Sushi-Bar eine Miso-Suppe. Und die war wirklich nicht schlecht. Da hatte der Koch zwar irgendeinen Lappen drin vergessen, aber bei genauerer Betrachtung war das, Sie ahnen es, eine Alge. Eine Grünalge namens Wakame. Aha. War ja gar nicht mal so schlecht. Was ist eigentlich eine Miso-Suppe? Eine Miso-Suppe besteht aus Miso, ist eine Pasta aus Sojabohnen, und aus Dashi. Und Dashi ist eine Brühe aus dünnen Flocken vom getrockneten Thunfisch und Kombu. Und das wiederum ist, ja, genau, eine Alge. Eine Braunalge, genau genommen. Na schön, jetzt mal weiter. Ich nehme mir also ein Tellerchen mit Maki-Sushi. Das sind diese Röllchen. Die sind auf den ersten Blick in schwarzes Esspapier eingerollt, das Nori heißt und, ja klar, aus Algen gemacht ist. Genauer aus Rotalgen. Die haben dieses Zeug offensichtlich in allen Farben. Diese Nori sind tatsächlich keine Alge, sondern schwarz-grüne Blätter, die industriell aus gezüchteten Algen hergestellt werden. Vor der Verwendung werden sie gern über einer offenen Flamme ganz kurz geröstet und man kann sie auch in dünne Streifen geschnitten über einen Salat streuen. Was meinen Sie, was die aus einem simplen Gurkensalat machen? Oder wie schick damit eine Platte mit leckerem Frühlingsgemüse aussieht? Langsam fängt es an, Spaß zu machen. Algen werden natürlich überwiegend in der ostasiatischen Küche verwendet, in der chinesischen, der koreanischen und ganz besonders in der japanischen. Und gerade da gibt es für uns noch allerlei zu entdecken. Aber ich will Ihnen jetzt nicht die ganze japanische Küche erklären, jedenfalls nicht, bevor ich selbst eine Ahnung davon habe. Da empfehle ich Ihnen lieber ein fabelhaftes Buch darüber. Es heißt, völlig zu Recht, Japan Easy. Geschrieben von dem in England äußerst bekannten Tim Anderson und ist erschienen bei Dorling Kindersley. Japanische Restaurants sind bei uns ja nicht ganz so verbreitet wie Italiener oder Griechen. Und als Verlängerung des Urlaubsgefühls hat sich japanisches Essen hier auch noch nicht durchgesetzt, kein Wunder. Aber es gibt in Europa auch Algenküche. An der Küste der Bretagne zum Beispiel findet man etwas, das für uns schon vertrauter klingt. Haricots de mer, Meeresbohnen, heißen diese Algen. Man kann sie hier beim Fischhändler bestellen. Das sind bräunliche Blätter, die man in Streifen schneiden und roh oder blanchiert beispielsweise unter Nudeln mischen kann. schmecken ein bisschen nach Salz, ein bisschen nach Meer. Also halten wir eins mal fest, mit Algen ein bisschen herumzuspielen lohnt sich in jedem Fall. Da warten tausend Möglichkeiten auf uns. Und wenn dann mal ein Japaner algengrün im Gesicht wird, weil wir uns eine Käseplatte bestellt haben, die in Japan auf völliges Unverständnis stößt, dann können wir ganz gelassen sagen, ja, mein Lieber, da musst du mal ein bisschen über den Tellerrand sehen.
Mare Radio auf Bremen 2 ist heute auf Streifzug durch Gärten am und unter Wasser. Und bevor wir uns verabschieden hier auf Bremen 2, da müssen wir Ihnen noch einen kleinen bläulich-gelben Fisch vorstellen, ohne den eine Gartensendung ja überhaupt nur halb so schön wäre. Es geht um Riffbarsche. Die werden nämlich auch gerne als die Schrebergärtner der Meere bezeichnet. Und besonders emsig, da gärtnern die Barsche aus der Familie der Demosellen. Experte nicht nur für gärtnernde Fische. Das ist der Biologe Achim Meyer vom Zentrum für Marine Tropenforschung ZMT in Bremen. Und der hat uns erklärt, wie der Fisch zum Garten gekommen ist.
Das sind kleine Riffbarsche, die sehr territorial sind. Dazu gehören meines Erachtens auch die Anemonenfische. Und da ist es ja auch eine Art Gärtnern, dass die praktisch auf ihre Anemone aufpassen. Und wenn die merken, da kommt irgendwas, was der Anemone schadet, dann werden die auch darauf losgehen und ihre Anemone verteidigen. Das merken manchmal sogar Taucher, dass dann Taucher angegangen werden, wenn die zu nah an so eine Koralle rankommen, obwohl die ja viel, viel größer sind. Das führt eben dazu, dass auch algenfressende Fische, die meistens nicht so territorial sind, dass die dann da an bestimmte Stellen nicht so gut rankommen. Und das nutzen dann wieder diese Riffbarsche selber, indem sie da gerne eben auch mal einfach in die Algen reinbeißen. Wobei sie dabei ja nicht nur die Alge fressen, sondern zwischen den Algenfäden sind dann ja meistens kleine Krebschen oder was. Da sind dann wieder andere Tierchen, die sie auch sehr gerne mitessen. Und das Ganze wird dann oft als Gärtnern bezeichnet.
Ein gewitzter Fisch also, und mit dem gärtnernden Riffbarsch. Da beenden wir unseren Gartenspaziergang für heute und kommen dann wieder am 3. Mai. Dann wird das Salz unser Thema sein. Wir berichten von Gewürz und Geschäft. Und für heute, da verabschieden wir uns wie immer mit La Paloma. Diesmal in einer besonders einfachen Version, extra ausgesucht von uns und gespielt auf Gitarre. Also wunderbar geeignet zum Nachspielen zu Hause und quasi zum Zeitvertreib in der heimischen Quarantäne. Mein Name ist Nikolaus Goltsch. Ich sage Tschüss für heute und Ahoi.